Die viel diskutierte Begegnungszone in Erfurt könnte ein Quantensprung für die Landeshauptstadt sein. Das hat vor vielen Monaten Uwe Spangenberg gesagt, der Dezernent für Stadtentwicklung. Ob er jetzt auch mal auf dem Standpunkt ist, das werde ich ihn fragen, denn er ist zu Gast im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Spangenberg.
Schönen guten Morgen.
Ist die Begegnungszone, könnte sie ein Quantensprung, ein Qualitätssprung für Erfurt werden?
An der Meinung habe ich kein Deut zu ändern. Das sage ich auch heute noch. Und wenn man es mal inhaltlich sieht, wir haben ja drei Phasen, die wir unter der Begegnungszone verstehen. Die erste Phase haben wir bereits realisiert. Das ist die Neuordnung des Lieferverkehrs in der eigentlichen Fußgängerzone. Da ist die Belieferung jetzt nur noch möglich bis morgens um 11 und dann wieder ab 18 Uhr. Also von 11 bis 18 Uhr keine Lieferfahrzeuge mehr in der Innenstadt.
Hat sich da was beruhigt?
Da mag jeder, der sich das bewusst angucken, auch zu der Überzeugung kommen, genau wie wir und auch wie ich, dass das also sich schon sehr gut bewährt hat. Wir haben halt zwar immer noch den einen oder anderen, der sich nicht dran hält, aber das ist wahrscheinlich schlicht und einfach so, das muss man auch dann hinnehmen. Hinnehmen insofern, dass man das kaum ändern kann. Man sanktioniert es natürlich, aber solche Leute wird es immer geben. Aber im Großen und Ganzen hat sich das ausgesprochen bewährt und die Aufenthaltsqualität in diesen dann 7 Stunden, die ist so viel besser geworden, dass wir also direkt darauf angesprochen werden. Und auch die Geschäfte haben sich damit mittlerweile arrangiert.
Das ist die erste Stufe?
Zweite Stufe ist das Thema die Durchquerung der Innenstadt. Da erleben wir ja gerade so eine öffentliche Debatte.
Um es milde zu sagen, also von Häme und Spott über Interesse und also mediales Interesse über die Stadt hinaus. Also die Poller-Diskussion, die ist ja nicht nur in aller Munde, die ist auf jedem Kanal.
Also, meine, wir wollen ja mit der Begegnungszone 1 erreichen, Gelassenheit. Und das ist auch angesagt bei der Debatte, die wir jetzt führen. Ich glaube, dass sich das auch schnell wieder beruhigen wird. Wir reden ja ganz konkret über den Poller an der Meister-Eckhardt-Straße, der halt die Durchquerung Richtung Staatskanzlei und Richtung Domplatz unterbinden soll. Das ist ein lang gehegter politischer Wunsch. Auch sehr vehement vorgetragen im Übrigen von den Leuten, die halt in diesem Straßenzug wohnen, weil eben doch sich eine ganze Menge Verkehr dadurch abgewickelt hat. Und man ja eigentlich generell in Erfurt das Ziel verfolgt, dass halt die Innenstadt nicht durchquert werden soll, sondern dass man immer sozusagen radial reinfährt und dann im Grunde auf dem gleichen Weg wieder rausfährt. Meister-Eckhardt-Straße ist im Grunde so das letzte Schlupfloch gewesen. Das haben wir ja zugemacht. Ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war. Ich glaube auch, und das merke ich auch an den E-Mails, die ich bekomme, wo halt diejenigen, die also sagen, endlich und Gott sei Dank, bei weitem überwiegen, dass sich das beruhigen wird und dass es halt irgendwann genauso Tagesordnung ist, wie halt eben die Sperrung der Lehmannsbrücke. Da kann ich mich auch entsinnen, als das denn vollzogen wurde, war es halt wochenlang Stadtgespräch und heute redet da kein Mensch mehr drüber, sondern ist einfach akzeptiert.
Warum kommt da nicht so ein vernünftiger Poller hin, der den Namen auch verdient, um das Rathaus? Da gibt es ja also futuristische Teile, die dann selbstständig hochgehen und leuchten. Das ist ja schon, sieht gut aus, aber das kleine Ding da gegenüber vom Ratsgymnasium oder zwischen dem Ratsgymnasium.
Also ganz banal gesagt, uns fehlt die Knete. Wir würden das gerne mit so einem automatischen Poller machen. Ich verhehle aber nicht, dass wir mit den automatischen Pollern oder mit den gesteuerten Pollern auch unsere Probleme haben.
Letztens gesehen, weil
halt, diese Elektronik dauernd kaputt geht.
Aha.
Und da gibt's also noch kein so richtig ausgereiftes System, außer man investiert da 100.000 Euro.
Für ein Ding?
Ja, die sind dann, wenn sie richtig stabil sein sollen, dann haben wir so die Qualität wie vom Weißen Haus.
Ha.
Aber dann sind sie also eben auch richtig teuer.
Ja.
Und alles andere ist im Zweifel sehr anfällig. Und was nützt dir ein Poller, der halt dann nicht mehr hochzufahren ist? Also wir haben das jetzt schon ewig und 3 Tage in der Michaelestraße Richtung Wenigemarkt, wo wir halt einfach ein Riesenproblem haben und das Ding dauernd hängt. Und die Firma es auch nicht in den Griff kriegt. Da werden wir uns auch überlegen müssen, was wir jetzt denn ständig machen. Und wir haben es auch bei C&A jetzt schon gehabt, wo die neu eingebaut worden sind, dass die halt innerhalb von Wochen dann ausfallen. Also das ist anfällig und insofern haben wir gesagt, da gibt es auch keinen Grund, den hoch und runter zu fahren eigentlich.
Ja.
Also dann machen wir erstmal die hin und dann sehen wir weiter. Wenn die Stabilität nicht ausreichen sollte, dann kann ich versichern, dass uns da was einfallen wird.
Also das bleibt interessant und spannend zu beobachten. Das Gute daran, das Thema ist im Gespräch. Das Thema ist ja nicht unumstritten, da gibt es ja immer für und wider. Die Akzeptanz, haben wir besprochen, die muss natürlich da sein. Andererseits ist es auch ein politischer Beschluss und Sie als Verwaltung müssen das natürlich umsetzen. Die Frage ist, was daraus resultiert. Die dritte Stufe ist ja die, dass dann auch Parkplätze wegfallen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden, aber vielleicht nochmal kurz zur zweiten Stufe. Mhm. Da gibt es ja noch eine zweite Maßnahme, das ist am Domplatz. Mhm. Das ist auch umstritten, auch von einer Bürgerinitiative, die aus der Domstraße kommt, mit der wir aber, wie auch die selber erklären, wirklich in einem konstruktiven Dialog sind. Da geben wir auch gerne zu, dass wir als Verwaltung nicht genau wissen, ob die Maßnahme, wenn wir sie denn machen, also tatsächlich jetzt zum Besseren oder zum Schlechteren führt.
Was soll in der Domstraße passieren? Vielleicht nochmal zur Erläuterung.
Ja, wenn man von der Andreasstraße kommt, kann man jetzt ja im Grunde am Domplatz, der liegt dann rechts, einfach vorbeifahren und man kann dann entweder fahren Richtung Meister-Eckhardt-Straße, da kommt man jetzt nicht mehr durch, okay. Mhm. Aber man kann dann auch Richtung Domstraße und Richtung Theaterplatz fahren. Und diese Verbindung wollten wir eigentlich unterbinden.
Komplett
bedeutet, auch. Ja, außer für Lieferverkehre und so. Bedeutet aber, dass die Domstraße dann als Einbahnstraße so nicht mehr funktioniert, sondern die müsste dann die Erschließungsfunktion übernehmen. Das heißt, die ist in beide
dieses
Richtungen
befahrbar. Dieses holprige Ding, wenn man vor dem Dom steht, links dieser Holperstraße.
Genau. Mit diesem riesengroßen, etwas ärgerlichen Pflaster für Fahrradfahrer. Ja. Auch die Straßenbahn ist ja da drin. Das Ganze ist sehr, sehr eng.
Ja.
Es müssten dann auch bis zu einer gewissen Größe LKWs da durchfahren, die müssen sich begegnen, die müssen an der Straßenbahn vorbeikommen und das bedrückt halt diese Bürgerinitiative, macht uns auch Gedanken. Und wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir sagen, wir würden es mal probieren und wir würden dann einfach evaluieren, ob es halt was bringt oder ob man halt sagen muss, also okay, das ist jetzt keine gute Idee gewesen, das würden wir dann auch wieder zurückbauen.
Also eine Entscheidung wäre nicht zementiert, sondern tatsächlich
also auch ganz Testlauf. Ausdrücklich nicht, weil da kann keiner sagen, dass das genau so passiert oder sich genau so bewährt. Da müssen wir halt einfach gucken, wie es sich bewährt und dann müssen wir das auswerten gemeinsam mit dem Stadtrat und der Bürgerinitiative und den Bürgern. Und dann werden wir halt dann eine endgültige Entscheidung an der Stelle treffen. Also das ist da nicht zementiert. Aber wir wollen es halt einfach mal angehen. Wir machen es nicht jetzt, wir hätten es eigentlich schon früher machen wollen, aber wir machen es nicht jetzt, weil wir so wahnsinnig viele Baustellen haben in der Stadt, das nicht noch zusätzlich belasten wollen.
Das ist also die zweite Stufe genau. Der Begegnungszone, das heißt die Sperrung, die Durchquerung zu unterbinden, die ja dann zur Folge hat, dass es diesen Parksuchverkehr gibt. Ist das das Ziel, das einzuschränken oder geht es eher um die Durchfahrten?
Nee, das geht um die Durchfahrten. Also wenn Sie heute sich das Verhalten angucken, dann behaupten wir, dass halt viele, die von der Andreasstraße kommen und dann also irgendwie Richtung Juri-Gagarin-Ring wollen, die fahren dann über die Domstraße, weil man halt einfach von der Andreasstraße schlicht geradeaus fährt. Wenn man sich mal auf den Stadtplan anguckt, wäre eigentlich genauso weit, man fährt rechts rum und fährt dann am alten Kanonenschuppen zum Theaterplatz.
Alter Kanonenschuppen?
Ja, das ist halt, wenn Sie am Landgericht rechts vorbeifahren, dann ist ja rechts der Petersberg und dann fahren Sie links rein. Ich weiß ja nicht, wie die Straße jetzt heißt. Aber
muss ich mir mal angucken, alter Kanonenschuppen.
Ja, und rechts ist da so ein altes Gebäude, was jetzt also völlig anders genutzt ist, da sind mal irgendwann Gewehre gebaut worden. Dann kommen Sie halt sozusagen Richtung Brühl und dann fahren Sie am Theaterplatz wieder links am Hotel. Das wäre der andere Weg. Der ist im Prinzip genauso weit wie über die Domstraße, bloß man fährt ihn irgendwie nicht, weil man halt ein oft geradeaus fährt. Und genau die Verkehre wollen wir eigentlich weder am Domplatz haben, noch in der Domstraße. Und die Erwartung ist, dass wir insgesamt dann weniger haben. Das sieht die Bürgerinitiative anders. Die Probleme mit der Begegnung Straßenbahn-Lkw habe ich schon angesprochen. Das ist ein weiterer Punkt, den wir halt testen müssen. Und insofern tasten wir uns da jetzt einfach ran.
Also die zweite Stufe ist auch im Testlauf. Da muss probieren, wie geht der Verkehrsfluss, wie reagieren die Verkehrsteilnehmer, wie kann das alles laufen. Da muss man auch ein bisschen schauen. Machen Sie dann Verkehrszählungen oder wie läuft das dann?
Genau so ist es. Wir machen eine Evaluierung, wo wir also jetzt die Verkehre zählen. Da muss man dann auch immer gucken, dass man halt die Zeiten erwischt, wo man eigentlich über normale Verkehrsverhältnisse redet. Also man kann es nicht machen, wenn gerade Weihnachtsmarkt ist. Insofern braucht man da einfach auch ein bisschen Zeit. Und wir werden natürlich, wenn diese Maßnahme angelaufen ist, auch Verkehrszählung machen. Da braucht man auch ein bisschen Zeit, ehe sich das denn also mal so hingerüttelt hat. Und dann wird man es vergleichen. Und dann werden wir ja feststellen, ob unsere Erwartung zutrifft oder ob die Befürchtungen der Bürgerinitiative zutreffen. Und entsprechend werden wir uns verhalten. Und eins kann ich versprechen. Die Verwaltung ist an der Stelle nicht so arrogant, dass sie sagt, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir werden das also sehr transparent dann zur Entscheidung vorlegen.
Das heißt, das ist die zweite Stufe. Jetzt müssen wir abschließen noch, bevor wir zu dem Parkraumkonzept kommen, zu der dritten Stufe kommen, denn das ist ja dann die Auswirkung dessen, was wir auch jetzt aktuell diskutieren, dass Parkplätze in der Innenstadt wegfallen. Ist das die dritte Stufe? Können Sie die nochmal bitte erläutern?
Ja, die dritte Stufe besteht in einer Neuordnung der Parkierung.
Also Parkierung heißt Parkplätze.
Parkplätze, ja. Also wir haben ja verschiedene Gruppen, die parken wollen. Das eine sind die, die halt zum B- und Entladen irgendwo stehen, die bleiben davon ausgenommen. Es gibt die Gruppe der Behinderten, die bleiben davon ausgenommen. Es bleibt auch ausgenommen, dass man in die Innenstadt fahren kann, um halt jemanden abzuholen oder irgendwo hinzubringen oder so, überhaupt kein Problem. Was wir unterbinden wollen ist, dass halt jemand auf bewirtschafteten Parkplätzen, also zum Beispiel mit einer Parkuhr, in die Innenstadt fährt und sein Auto dort abstellt. Das wollen wir unterbinden, weil wir diesen Parkraum-Suchverkehr nicht mehr haben wollen. Wir haben ja eigentlich nur 300 oder 350 Parkplätze, die so bewirtschaftet sind und so zur Verfügung stehen. Alles andere sind halt dann private Parkplätze, die halt in Parkhäusern, Parkgaragen sind oder eben die mit der besonderen Zweckbindung. Und nur diese 350, um die geht's. Und die erzeugen so viel Verkehr, dass wir das für nicht mehr sinnvoll halten. Weil jeder, der weiß, dass es da so eine Parkplätze gibt, der fährt rein und sucht und findet keinen in 95% der Fälle. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder er fährt wieder raus, völlig sinnlos.
Und dreht nochmal eine Runde.
Oder er dreht nochmal eine Runde und dreht nochmal eine Runde. Das kann man sehr schön beobachten am Wennigemarkt. Ja, oh ja. Da braucht man sich nur mal ins Café setzen und dann stellt man fest, dass halt die gleichen Autos völlig sinnlos alle drei Minuten da vorbeifahren, weil sie hoffen, dass doch noch in der Meinbergstraße ein Parkplatz frei wird. Und genau diese Verkehre wollen wir nicht. Und wir sagen, im Gegenzug, und da unterscheidet sich dann die Politik auch wieder in ihre verschiedenen Lager, wollen wir halt eine Parkierung, die an der Peripherie dieser Altstadt ist. Peripherie ist halt Jurij-Gagarin-Ring und so weiter. Und dazu gehört auch das, was jetzt auch diskutiert wird, das Parken am Löbertor, also in Verlängerung Löberstraße, in der Nähe oder am Hirschgarten, was wir ja vor der Kommunalwahl noch als Aufstellungsbeschluss auf den Weg gebracht haben, wo aber der kommunalpolitische Streit entbrannt ist über die Größe, über die Kubatur und so. Und das werden wir jetzt im Verfahren klären. Der Stadtrat hat ja beschlossen, dass man halt da eine Haushaltsbefragung machen soll, eine Bürgerbefragung. Das ist kein Problem, das machen wir selbstverständlich. Und dass die Kubaturen dann auch nochmal in Modellen dargestellt werden soll, damit man sich das mal vorstellen kann. Wir haben auch, und damit verrate ich jetzt ein Geheimnis, auch noch eine Variante in petto, die wir jetzt mit dem Investor diskutieren, wo halt das Parkhaus nicht ganz an den Hirschgarten herangehen wird. Das ist aber noch ein bisschen unausgegoren, aber wir arbeiten dran und denken, dass wir damit eine Lösung haben, die halt diese Befürchtung, dass so ein Parkhaus als Klotz da, also wirklich direkt am Hirschgarten steht, dann vielleicht ein bisschen gemildert werden kann. Mhm.
Zu Gast bei Radio Frei Uwe Spangenberg, der Dezernent für Stadtentwicklung hier in Erfurt. Und wir haben ausführlich die Begegnungszonenphasen beschrieben, diesen Prozess. Und der Prozess endet damit, dass viele Parkplätze in der Innenstadt wegfallen. Die Konsequenz soll sein, dass es einen Neubau von Parkhäusern gibt. Und dazu gibt es ein Parkraumkonzept, eine Parkraumkonzeption der Stadtverwaltung. Und viele Stadträte fragen sich, warum haben wir das Ding noch nicht vorliegen? Und warum hat die Öffentlichkeit noch nichts davon erfahren? Warum gibt es da keine Diskussion? Spangenberg, wenn ich mir das Parkraumkonzept anschaue, dann ist da eine Analyse, kein Neubau weiterer Parkhäuser notwendig. Ausführlich heißt es, mit Einführung der Begegnungszone sollen die dort vorhandenen öffentlich zugänglichen Abstellbestände nur noch Bewohnern, mobilitätseingeschränkten Personen und für Liefer- und Ladevorgänger zur Verfügung stehen. Das haben Sie schon erläutert. Dadurch werden 300 Parkstände, die heute Bewohnern und allen Nutzern zur Verfügung stehen, künftig nur noch von Bewohnern genutzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die heute heute dort parkenden gebietsfremden Nutzer künftig ihr Fahrzeug in umliegenden Bereichen abstellen werden. Weiterhin ist anzunehmen, dass ein Teil der Bewohner, die jetzt außerhalb der Begegnungszone parken, ihr Fahrzeug künftig innerhalb der Zone abstellen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass unter den getroffenen Annahmen für die Einführung der Begegnungszone kein Neubau weiterer Parkhäuser notwendig ist. Diese Einschätzung der Experten hätte ja auch Einfluss auf politische Entscheidungen. Wieso liegt das den Entscheidungsträgern, nämlich den Stadträten und der Öffentlichkeit, nicht vor, diese Parkraumkonzeption?
Na, die Parkraumkonzeption wird Ihnen vorliegen und ausgiebig diskutiert werden jetzt im September bzw. im Herbst. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und genau dieser Punkt, den Sie eben vorgelesen haben, nämlich eigentlich braucht man jetzt noch Parkhäuser oder braucht man keine, ist genau der Punkt, über den man politisch sehr intensiv streiten kann. Wenn man nur die nackten Zahlen bemüht, dann sind die 300 oder 320 oder wie viel auch immer Parkplätze, über die wir jetzt reden, die halt als bewirtschaftete Parkplätze wegfallen sollen, im Grunde tatsächlich nicht der Rede wert. Die können wir locker subsumieren in den Parkhäusern, die bestehen. Weil die halt
subsumieren heißt, sie können aufgefangen werden, ja, in den bestehenden Parkhäusern.
Die können da untergebracht werden. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Parkhäuser in aller Regel, bis auf wenige Ausnahmen, nicht ausgelastet sind.
Nicht ausgelastet sind,
nicht außer ausgelastet den Stoßzeiten. Sind, außer in den Stoßzeiten, außer in, was weiß ich, in den Weihnachtswochenenden oder zu Weihnachtsmarktzeiten. Da ist es natürlich anders. Aber keine Stadt ist in der Lage, für den maximalen Bedarf Parkhäuser zu bauen. Das ist völlig klar. Es ist einfach sowas von unwirtschaftlich, dass man das nicht macht. Das heißt also, sie werden immer diese Phasen haben, wo die Parkhäuser voll sind und dann die Leute schreien und sagen, also ich kann hier nirgends parken. Frage ist, wie man sich einpendelt. Und wir haben uns dafür entschieden, trotz dieser rechnerischen Klarheit ein Konzept zu fahren, was halt bedeutet, wir nehmen diese Parkplätze aus der Innenstadt raus und wir verfolgen aber die Politik, auch um unsere Innenstadt sozusagen als Einkaufsstandort konkurrenzfähig zu halten, dass wir an die Peripherie des Innenstadtringes dort auch Parkhäuser weiter anbieten wollen.
Und da reden wir halt, wie viel, ne?
Da reden wir im Augenblick über 4,5 Standorte. Das eine ist der Huttenplatz, der spielt für die Innenstadt eigentlich weniger eine Rolle, ist eigentlich mehr eine Quartiersgarage, die halt am Huttenplatz entsteht, wo jetzt auch dieses oberirdische Parken ist und wo eigentlich keine Bebauung ist und wo wir das Ganze dann so auch neu ordnen sollen, ist eigentlich in der Debatte ein bisschen außen vor. Das öffentliche Parkhaus Johannesstraße, alte Druckerei Fortschritt, ist gestorben.
Ist gestorben.
Ist gestorben, definitiv, jedenfalls zum letzten Zeitpunkt, weil halt der Investor halt jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal gewechselt hat und der jetzige Investor verfolgt ein anderes Konzept, jedenfalls nicht das einer öffentlichen Garage. Dann gibt es noch das Parkhaus an der Reglermauer, über das wir schon lange reden und debattieren, da wo es auch eine klare Beschlusslage des Stadtrates gibt. Und wo es eigentlich nur noch um die Fassadengestaltung geht.
Die Beschlusslage sagt, das Ding wird gebaut.
Das Ding wird gebaut per B, also Planungsrecht wird geschaffen durch einen B-Plan. Dadurch sollen im Übrigen aber auch ersetzt werden Stellplätze, die jetzt halt sozusagen hinter diesem Angereck da sind an dem Zentrum. Also insofern auch ein Stück weit Schaffen von geordneten Verhältnissen. Und dann reden wir über ein Objekt, was ich noch nicht näher benenne, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also da bitte ich einfach um Verständnis. Da haben wir ein Übereinkommen mit dem Investor, dass wir darüber noch nicht reden in der Öffentlichkeit.
Ab wann wird das der Öffentlichkeit vorgestellt?
Wenn es soweit ist.
Befriedigt mich nicht die Antwort?
Nee, das ist mir klar. Aber Sie werden mir keine andere entlocken zum jetzigen Zeitpunkt. Das vierte Projekt ist dann eben dieses Thema Löbertor.
Also an der Staatskanzlei oder am Hirschgarten besser gesagt?
Nee, also wenn Sie von der Arnstädter Straße Löberstraße fahren, dann fährt man ja, heute kann man auch schon geradeaus fahren und dann würde man fahren Richtung Hirschgarten, kommt da allerdings nicht durch und kann dann so ein paar Parkplätze, die da sind, benutzen. Die würden dann wegfallen und stattdessen würde da ein großer Lebensmitteleinzelhändler dahin kommen mit 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche, was wir in der Innenstadt auch gar nicht haben, was glaube ich auch ein Anziehungspunkt ist und da auch fehlt. Und eben in dem Zusammenhang dann auch eine Parkierung.
Also Parkierung heißt ein Parkhaus?
Unterirdisch, oberirdisch? Ja, im Wesentlichen auch oberirdisch. Das ist ja gerade der Stein des Anstoßes, also die Wuchtigkeit des Gebäudes, die reine Baumasse ist klar, wenn Sie da über 700 Parkplätze reden, haben Sie natürlich einen gewissen Kubus da. Hm. Das ist der Punkt, über den wir jetzt nochmal nachdenken.
Nur mal zum Verständnis, dass das Ding gebaut wird am Löbertor, ist klar, aber wie es gebaut wird, noch nicht. Oder haben die Stadträte da noch Spielraum?
Die Stadträte haben da noch jeden Spielraum. Wir haben als Beschlusslage da den Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan.
Also B-Plan ist ein Bebauungsplan.
Bebauungsplan, der halt das Baurecht schaffen würde. Baurecht gibt es da jetzt nicht, sondern das geht nur über diesen Bebauungsplan. Und der wird noch verschiedene Stufen durchlaufen.
Da und gibt's dann
noch,
wird er letztendlich vom Stadtrat abgesegnet,
kann man das so sagen? Ja, nach zwei, drei Beschlussrunden im Stadtrat, wo es erst um den Entwurf geht, dann um die öffentliche Auslegung und die Abwägung. Und dann gibt es den Satzungsbeschluss. Und mit dem Satzungsbeschluss als sozusagen vierten Verfahrensschritt würde dann erst Baurecht entstehen. Mhm. Also der Stadtrat darf darüber beschließen. Und der macht sich das ja auch nicht leicht, sondern der sagt halt, naja, das ist ein ganz schöner Klopper. Und insofern will ich da, dass also eben zum Beispiel diese Bürgerbefragung stattfindet, dass diese Haushaltsbefragung stattfindet, dass wir sowieso die Bürgerbeteiligung im Rahmen des Verfahrens machen. Und in Kenntnis dessen, was dann da eingewandt wird oder gesagt wird, hat sich der Stadtrat vorbehalten, dann zu entscheiden. Das ist auch völlig korrekt.
Das wäre
der
ja
Stadtrat
dann,
kann an der Stelle Ja sagen oder er kann Nein sagen. Daraus entstehen keinerlei Rechtsfolgen.
Das wäre dann ein politischer Diskurs im besten Sinne, dass tatsächlich, wenn die Öffentlichkeit einbezogen wird und die Stadträte dann sagen, das ist politischer Wille, das wollen wir, nach einem Diskurs ausführlich, der in der Öffentlichkeit auch geführt wird, muss man dann mit der Entscheidung leben, so oder so. Ja. Beim Hirschgarten war es ja ähnlich. Für Sie auch ein Beweis, dass Bürgerbeteiligung funktionieren kann?
Ich habe damit nicht das geringste Problem, weil so funktioniert Stadtgesellschaft. Das ist ein Thema, zu dem kann man unterschiedlicher Meinung sein und da gibt es auch nicht die eine Wahrheit. Und da muss man das eben politisch bewerten und man muss es entscheiden und das ist gut, wenn man die Bürger in dem Zusammenhang anhört und denen alle Möglichkeiten gibt, sich dazu zu äußern und dann soll man bitte sehenden Auges diese oder jene Entscheidung fällen und die Stadtverwaltung wird das dann pflichtgemäß umsetzen.
Ja, das heißt, ist überhaupt kein Problem. Sie sind zwar ein politischer Wahlbeamter, haben ja auch eine Meinung, sind ja auch Mitglied einer Partei. Wenn dann eine Entscheidung fällt, die Ihnen eigentlich nicht so passt, sind Sie da sportlich genug zu sagen, das akzeptiere ich jetzt, das setzen wir um oder wie reagieren Sie dann darauf?
Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Mein Selbstverständnis ist folgendermaßen. Es gibt halt eine glasklare Gewaltenteilung. Der sozusagen oberste Bestimmer einer Stadt ist der Stadtrat. Der Stadtrat kann und darf beschließen. Solange er sich in dem rechtlichen Rahmen bewegt, und das würde er mit dem Verfahren immer tun, der kann wirklich Ja oder Nein sagen, hat die Stadtverwaltung das zu machen, was der Stadtrat beschließt.
So viel zur Theorie, vielleicht auch zur Praxis, aber zum Ideal. Nun habe ich mit vielen Stadträten gesprochen und einige sagen, naja, das ist alles wünschenswert, wie Sie es jetzt beschreiben, aber natürlich hat Verwaltung auch Macht und Einfluss. Auch Dezernenten machen Politik, äußern sich nicht nur in der Öffentlichkeit und sie ebnen natürlich auch Wege und können auch Wege versperren. In dem Zusammenhang fällt mir auf, dass dieses Parkraumkonzept, das ja immer noch nicht öffentlich ist, ja auch Stein des Anstoßes geworden ist, dass genau Stadträte sagen, liebe Verwaltung, bitte macht nicht zu viel Politik, sondern lasst uns die Entscheidung treffen. War das ein Fehler? Dass die Parkraumkonzeption, in der ja eigentlich steht, kein Neubau weiterer Parkhäuser, das sagen die Fachleute, dass die immer noch nicht öffentlich ist?
Weiß ich nicht. Also es gibt manchmal auch Zeiten, die nicht geeignet sind, also solche absolut kontroversen Debatten zu führen. Das ist regelmäßig drei Wochen vor einer Kommunalwahl. Muss man einfach so sagen, jeder, der was anderes sagt, ist an der Stelle.
Also haben Sie das Ding zurückgehalten?
Ja, wir haben uns, sagen wir mal so, wir haben uns damit nicht beeilt. Ich glaube, dass man das Ganze, ohne dass es jetzt um die Frage geht, welche Position sich durchsetzt, aber dass man das Ganze halt sachlicher und entspannter diskutieren kann, wenn sich die Reihen erstmal wieder beruhigt haben, wenn halt klar ist, wie der Stadtrat die nächsten 5 Jahre aussieht. Und dann soll der Stadtrat halt entscheiden, das kann er gerne tun. Wir werden genau das umsetzen, was der Stadtrat beschließt an der Stelle. Insofern habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Mhm. Aber es macht wirklich wenig Sinn, dass halt einfach die Dinge aufgrund von politischen Opportunitäten oder weil man halt irgendwie unbedingt halt ein Wahlkampfthema destillieren will, also dann kaputt geredet werden. Das finde ich dann nicht so besonders sinnvoll.
Kaputt reden kann man sagen, man kann auch sagen, in der Öffentlichkeit diskutieren. Also können Sie sagen, wann die Parkraumkonzeption der Öffentlichkeit und den Stadträten vorgelegt wird? Gibt es da schon ein Datum?
Ja.
Im Herbst, warum also nicht schon früher? Weil das Ding ist ja, also ist ja
naja,
schon,
weil
schon
wir, viel weil älter. Weil wir erst im Herbst die ersten ordentlichen Sitzungen des Stadtrates haben. Wir haben jetzt, der Stadtrat hat sich jetzt erst konstituiert. Es gab noch gar keine ordentlichen Sitzungen. Die Ausschüsse müssen erst gebildet werden. Dann haben wir die Sommerpause. Das können wir alles nicht beeinflussen. Und ab September geht die eigentliche Stadtratsarbeit dann los.
Aber die Stadträte könnten sich doch jetzt schon damit beschäftigen, sich eine Meinung bilden. Denn das ist ja auch ein Vorwurf von Stadträten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ah, wir kriegen das Zeug alles zu spät. Wir müssen ja auch ehrenamtlich uns damit beschäftigen. Ein Parkraumkonzept, das hat ja, zumindest, also hat ja viele, viele Seiten, also mindestens 50. Weil das, was ich zitiert habe, ist auf Seite 50 zu lesen. Das müssen doch Stadträte sich erstmal reinziehen, müssen sie das lesen, innerhalb der Fraktion diskutieren. Wäre es nicht an der Zeit, das jetzt schon rauszugeben?
Den Vorwurf kann man so nicht gelten lassen, weil der Stadtrat ist ja jederzeit Herr des Verfahrens. Er kann ja auch sagen, okay, ich habe das jetzt bekommen und die Verwaltung hat sich vielleicht gedacht, das wird in 3 Wochen jetzt im Stadtrat so oder so beschlossen. Und er kann sich jederzeit mehr Zeit nehmen. Er kann sagen, nein, wir sind noch nicht bereit, darüber zu beschließen. Wir brauchen halt noch 4 Wochen, 8 Wochen, wie lange auch immer. Und dann wird das in die Verwaltung zurückgegeben oder beziehungsweise es erfolgt kein Beschluss und kommt einfach auf die nächste Tagesordnung. Das kann der Stadtrat immer so machen. Wir haben überhaupt kein Problem damit, das auch so zu tun.
Ja, und auch nicht also, zu sagen, dann der Investor macht Druck ist, und jetzt müssen wir schnell entscheiden?
Den Zwang gibt es nicht und beim Pargos-Löbertor schon gar nicht, weil es da auf 4 Wochen oder 8 Wochen überhaupt nicht ankommt. Das ist so ein wichtiges Thema für das Gesicht dieser Stadt und das Selbstverständnis dieser Stadt, dass das in aller Ruhe ausdiskutiert werden kann. Was man beim Pargos-Löbertor vielleicht noch beachten muss, was in der Diskussion eigentlich regelmäßig untergeht. Wir wollen mit diesem Parkhaus auch eins erreichen, nämlich, dass man das Quartier Eichenstraße, wo jetzt dieser, ich sag mal, provisorische oberirdische Parkplatz ist, der ja auch bewirtschaftet wird mit Parkuhren, dass der halt einer vernünftigen, städtebaulichen, qualitätvollen Bebauung weichen kann. Und das können wir tatsächlich nur erreichen, indem wir die Parkplätze, die da jetzt sind, im Grunde woanders unterbringen. Auch da soll das Parkhaus Löbertor, was viel besser anfahrbar ist, nämlich direkt vom Juri-Gagarin-Ring und eben nicht über Neuwerk oder Regierungsstraße, das soll dieses Parkhaus leisten. Also wir schießen uns damit im Grunde frei die Möglichkeit der Bebauung der Eichenstraße. Wobei in dem Zusammenhang, und dann kommen wir jetzt ins Endlose, auch noch diskutieren müssen, wie denn also die neue Verkehrsführung an der Stelle ist.
Oh ja.
Das ist noch völlig offen, da gibt es 2 Positionen. Entweder man löst die neue Eichenstraße auf und nimmt die alte Eichenstraße zwischen Bebauung und Hirschgarten, höchst umstritten. Oder aber man belässt die neue Eichenstraße und beruhigt sozusagen damit dieses kleine Sträßlein da zwischen Bebauung und Hirschgarten mit dem Effekt, dass sich das neu zu bebauende Gebiet natürlich mit einer Straße durchschneide. Mm. Das hat beides Vor- und Nachteile, ist nicht einfach. Auch da gibt es keine Wahrheit und da müssen wir mal sehen, wie weit wir da kommen.
Ich nehme stark an, dass Sie dann wiederkommen und uns das erläutern müssen. Das kann ich Ihnen nicht ersparen. Aber der Weg ist ja kurz, den Sie gleich wieder antreten müssen, denn Sie hüpfen jetzt auf durch die Begegnungszone ins Rathaus. Kurze Wege, das ist das Schöne in Erfurt und das soll ja auch so bleiben. Und wenn die Wege nicht vollgestopft sind von Autos, kann es ja auch schön werden.